herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide. Heute habe ich mich mit Vera und Frauke von Studio Raumstation aus Detmold unterhalten, denn sie haben ein Büro für partizipative Innenarchitektur. Also ich wollte wissen, wie kann man eigentlich Räume gut gestalten? Ja, wir haben uns mit dem Begriff Design Thinking auseinandergesetzt. Sie haben über kreative Beteiligungsformate gesprochen und haben auch sogar darüber gesprochen, was eigentlich mit Schultoiletten ist. Ich hoffe, ihr nehmt viel mit. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ich sitze ja auf jeden Fall gerade in einer Raumstation.
Ganz genau so ist es.
Ganz genau so ist es. Ne? Ja, im Weltall.
In einer Galaxie.
Ja, es sieht alles ganz anders aus als das, was ich kenne.
Umso besser. Überraschung, Studioraumstation. Heute hier live aus dem schönen Detmold.
Wunderschön.
Ja, herzlich willkommen, Coco.
Ja, schön, dass ihr beiden da seid.
Hallo.
Also wer seid ihr denn überhaupt? Stellt euch vielleicht mal kurz vor.
Wir beide sind Studioraumstation. Ich bin Frauke.
Und ich bin Vera.
Wir haben ein Büro gegründet vor 2 Jahren für partizipative Innenarchitektur.
Mhm. Heißt?
Das heißt im Prinzip, dass wir den Fokus auf Lern- und Arbeitswelten legen und da vor allem auf die Nutzerzentrierung. Das heißt, mit Mitarbeitern arbeiten, mit Lernenden, die so in den Fokus rücken bei der Planung von Räumen. Mhm.
Genau, wir haben festgestellt, dass es viel Leerstand gibt, Räume, die teuer saniert oder gebaut worden sind. Und am Ende hat sie keiner genutzt, weil die Räume nicht mit den Nutzern, die dafür gedacht waren, am Ende zusammen entwickelt worden sind. Und das ist uns ein Dorn im Auge. Wir haben ohnehin Problematiken mit Wohnraum, mit Arbeitsraum, mit allem. Wir wollen nicht noch mehr Flächenfraß, sondern wir wollen, dass das, was gebaut wird, dann auch effektiv genutzt wird. Im besten Fall auch multifunktional. Und dafür ist es, glaube ich, zwingend notwendig, alle Beteiligten an einen Tisch zu holen. Und das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Und zwar nicht im Sinne von, wir brüten jetzt hier und es ist langweilig, sondern im Gegenteil. Wir haben uns Methodik drauf geschafft aus dem Design Thinking, aus dem Future Thinking und haben daraus wirklich unterhaltsame und spaßige Workshops entwickelt. Mhm. Und laden dazu dann eben an so einem Bauprojekt Beteiligte und NutzerInnen gemeinsam an einen Ort und haben dann verschiedene Stunden lang richtig viel Spaß zusammen. Und im besten Fall können dann alle, egal ob es dann am Ende der Hausmeister ist oder eben die Lehrkraft, auch die zündende Idee haben. Mhm. Es ist vollkommen egal, wer das dann am Ende ist. Hauptsache, sie liegt da und dann entwickelt man das zusammen weiter zu einem guten Konzept.
Mhm. Was würdet ihr sagen, der Podcast heißt ja zwischen Kopf und Kreide. Wo würdet ihr euch so mit eurem Konzept und mit eurem Studio einordnen?
Auf jeden Fall bei Kreide.
Ja.
Weil es uns ganz wichtig ist, in der Planung auch ins Machen zu kommen. Also nicht nur lange an Konzepten zu sitzen, sondern wirklich auch mit NutzerInnen dann ins Machen zu kommen aus der Planung heraus, also Workshops zu machen. Deswegen würde ich sagen, die Kreide ist vielleicht eher noch näher dran.
Absolut. Und der letzte Workshop, den wir in der Regel mit den NutzerInnen zusammen machen, ist auch ein Aneignungsworkshop, wo sozusagen Ärmel hochgekrempelt wird und selber schon mal im Kleinen gebastelt, gebaut, irgendwie angeeignet wird. Mhm. Und von daher ist das, was Frauke gerade sagte, ins Machen kommen, eins unserer Steckenpferde an der Stelle auch. Genau.
Das heißt, ihr geht auch in Schulen dann und baut mit denen, guckt mal, was gibt es für Konzepte, die dann umgesetzt werden können, sodass alle gut lernen können und arbeiten können und dort leben können ja auch ein Stück weit.
Ja, genau. Also viele Schulen haben einen wahnsinnigen Sanierungsstau über die letzten Jahre entwickelt und die Räumlichkeiten sind trist und traurig. Das ist das, was wir häufig zu sehen bekommen. Und natürlich funktioniert das alles. Also Schülerinnen und Schüler haben da einen Sitzplatz, sie haben einen Schreibplatz und sie haben im Zweifel auch eine Tafel oder irgendein digitales Medium, mit dem man Lernen gestalten kann. Aber wenn wir uns Lernen im eigentlichen Sinne angucken, dann braucht es ein bisschen mehr als das. Und dafür sind die Räume einfach noch nicht ausgestattet und gestaltet. Mhm. Und es ist mit wenig Aufwand tatsächlich möglich, das zu schaffen und den Raum auch so zu gestalten, dass er nicht nur fürs Sitzen, für Frontalunterricht ausgerichtet ist, sondern tatsächlich für Bewegung und für alle weiteren Nutzungen. Denn was wir komplett ablehnen, ist sozusagen den einen Raum ab und den nächsten aufzuschließen. Mhm. Das wollen wir tunlichst vermeiden und trotzdem aber konzeptionell so arbeiten und entwickeln, dass alle, die da drin sitzen als NutzerInnen, diesen Raum auch wirklich so verwenden können, wie sie das brauchen.
Mhm. Bevor wir jetzt nochmal ins Detail gehen, also ich habe natürlich tausend Fragen, wie man das wirklich umsetzen kann in der Schule. Hätte ich noch kurz Fragen zu euch nochmal. So, wie seid ihr dazu gekommen, das aufzubauen? Wer seid ihr? Wie seid ihr da hingekommen, was ihr jetzt macht? Ich gebe euch.
Also wir beide haben uns kennengelernt im Master in Architektur hier im schönen Detmold. Eigentlich eher zufällig über Themen. Wir haben beide eine Masterthesis geschrieben und die war eben im Prinzip so von der Thematik her lag die sehr nah beieinander. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann Vera mal angeschrieben über so ein Uni-Portal, lass mal irgendwie was zusammen machen. Oder sowas,
glaube ich. Ja, ich glaube auch.
Und daraus hat sich dann eigentlich relativ schnell herauskristallisiert, dass wir super zusammenarbeiten können, dass wir im Prinzip die gleichen Gedanken haben und Ansätze und Konzepte so verfolgen. Und dann ging es los, wir haben erst einen Verein gegründet und haben dann gemerkt, dass man noch mehr daraus machen. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, das Studio Raumstation zu gründen. Genau mit diesem Schwerpunkt, weil wir auch gesagt haben, irgendwie, das gibt es viel zu wenig in Architekturbüros, wo man jetzt Bock hätte mitzumachen, weil da einfach dieser Nutzerinnenbezug für uns gefehlt hat.
Und auch weil wir gedacht haben, natürlich gibt es klassische Innenarchitekturbüros, die aber dann viel eben auch im hochpreisigen Bereich arbeiten und da eben ihre Zielgruppe eigentlich gar nicht erreichen. Also der Otto-Normalverbraucher geht im Zweifel nicht zu einem Innenarchitekten und sagt, hallo, habt ihr irgendwie ein Konzept für mich? Ich habe ein Problem mit dem und dem Raum. Das passiert leider noch viel zu selten. Und da so ein bisschen entgegenzuwirken und zu sagen, wir bieten hier Schwerpunkte an, damit ihr euch direkt auch da irgendwie verorten könnt als Zielgruppe, ne? Und auch eine Zielgruppe zu haben, wo wir das Gefühl haben, unsere Arbeit ist sinnhaft. Also tatsächlich mal was zu transportieren und was in Anführungsstrichen Gutes zu tun im Bildungssektor und in Begegnungsräumen. Das, was sozusagen jetzt gerade auch weltlich notwendig ist. Unser Büro ist ja gegründet im Grunde nach der Pandemie auch, wo viele auf dem Sofa saßen und geklagt haben und sich beschwert haben. So ist es auch zu dieser Vereinsgründung damals gekommen, zu sagen, wir müssen losmachen. Es geht nicht, dass wir uns alle immer nur beschweren. Es muss eine Plattform geben, wo man das eben machen kann, irgendwie loslegen und gucken, dass man, ja, dass man Menschen erreicht. Und wenn nicht jeder im Einzelnen losmachen kann, dann machen wir sozusagen die Bühne dafür. Und das sowohl im Verein als auch im Büro.
Und auch mit dieser noch weiteren Expertise, die du ja hast, dein zweites Standbein sozusagen, dass du da nochmal einen anderen Blickwinkel vielleicht auch drauf hast, weil du auch aus dem psychologischen Bereich kommst.
Ja, genau. Also ich habe im ersten Studiengang Psychologie studiert, habe auch lange als oder arbeite auch immer noch als Schulpsychologin und finde das ganz, ganz wichtig. Auch da Sinnhaftigkeit in der Arbeit. Ich glaube, es könnte deutlich schlechter sein, in der Psychologie irgendwie was zu bewegen. Und ja, ich erlebe da Schulen, ich erlebe Schülerinnen und Schüler, ich erlebe Lehrer und Schulleitungen. Und sehe einfach Bedarfe, die man aus meiner Sicht, dadurch, dass ich danach ja eben auch noch dieses Innenarchitekturstudium machen durfte, kreativ lösen könnte. Und ich habe die innerliche Ausrichtung und Haltung, dass wenn man den Kreativen das Ganze überlassen würde, deutlich bessere Lösungen erarbeiten könnte, als sie bisher da sind. Weil ich einfach gemerkt habe, ich habe die Geisteswissenschaften durch, ich habe sehr viel Theorie durch, und ich habe in der kreativen Phase viel mehr Entwicklung und viel mehr Spielräume gesehen als davor. Und beides zusammenzubringen, ist sozusagen meine Richtung jetzt. Um zu versuchen, das so zu kombinieren, dass es irgendwie hilfreich ist. Und ich stelle fest, die Parallelen sind vielfältig, auch wenn man es im ersten Moment gar nicht denken würde. Das werde ich oft gefragt, sag mal, wie kommst du auf diese Kombination? Gibt's ja irgendwie nie. Ja, weil es das Innere in beiden Fällen Thema ist. Nur mal so.
Ja. Möchtest du noch was zu deinem Werdegang noch sagen, oder?
Ja, komm, ich sag noch kurz was zu mir. Also ich komme nämlich überhaupt nicht aus den Geisteswissenschaften. Mhm. Ich habe angefangen tatsächlich mit Kreativ, mit einer Ausbildung und habe dann Retail Design studiert, also im Prinzip viel Messebau, Ladenbau. Komme also aus der Richtung, wo gar nicht, also so sehr temporär gedacht wird im Prinzip. Gerade so Messen ist ja einfach Aufbau, Abbau, muss gut aussehen. Und da wird wenig mit den NutzerInnen gearbeitet. Und das war eigentlich das, warum ich gesagt habe, komm, irgendwie muss noch ein Innenarchitekturstudium. War, seit ich klein bin, manche wollten Ärztin werden, manche wollten, ich wollte immer Innenarchitektin werden. Habe ich dann irgendwie nicht so durchgezogen bis zum Schluss. Und genau, da habe ich gemerkt, dass mir so gerade das Experimentelle arbeiten und ja im Prinzip in sozial ausgerichteten Projekten total viel Spaß macht, von einem konzeptionellen Ansatz ins Machen kommen. Nicht unbedingt nur diese Entwurfsarbeit und nachher, ja, wer weiß, was draus wird, sondern auch wirklich diesen Prozess zu begleiten. Und ja, daraus hat sich das dann so entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, dann, wenn wir beide losmachen wollen, dann müssen wir es halt auch machen. Und jetzt sind wir hier.
Schön. Ja, und also ich meine, hier in eurem Büro ist es schon auch sehr beeindruckend und man sieht so, dass da ganz viel Liebe drin steckt und so.
Das ist ja ein Part vom Machen gewesen. Ja. Also wir haben das hier vorgefunden, das war im Grunde ein Keller. Mhm. Ziemlich vollgestellt, vermüllt und über die Jahre einfach nur noch als Abstell genutzt. Und das war tatsächlich auch eine Aufgabe, das alles so, wie es jetzt ist, herzurichten. Mhm. Und hat aber insofern auch Spaß gemacht, weil man sich reinarbeitet in Dinge. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auszeichnet, dass wir dazu bereit sind und dass wir das einfach auch gerne übertragen wollen auf alle anderen. Denn also wenn man diese Begeisterung merkt in den Workshops, wenn es wirklich auch heißt, so, guckt mal rein, das ist auch Innenarchitektur. Wir hatten ein Beispielprojekt, da haben wir einen Begegnungsraum gestaltet hier in der Region. Und wir hatten einen NutzerInnen-Workshop mit einer Altersspanne von 9 bis 86. Und das bringt mal zusammen. Ne? Mhm. Also da würde ja wahrscheinlich jeder Lehrer sagen, nee, das kann ich inhaltlich gar nicht bedienen. Also ich habe jetzt hier eine Klasse 8 und da brauche ich mich jetzt ein. Ne? Und der Jüngste war eben 9 und die älteste Dame, die wir da hatten, war 86. Und alle hatten irgendwie sehr viel Interesse und Begeisterung dann am Ende fürs Thema und haben sich auf alles eingelassen, was wunderbar war. Wir haben also 6 Stunden zusammen da losgemacht und mit Emolupe und Röhrchen zum Gucken sind die losmarschiert und haben Details aus diesen Räumlichkeiten begutachtet, haben am Ende zusammengefasst, was gefällt uns, was soll auf jeden Fall bleiben, was können wir gerne auch abgeben und haben dann in so Rollenspielen und mit Personas etc. haben die das dann erarbeitet, wie ihr Raum am Ende aussehen soll. Und das Schönste war eigentlich am Ende der Aneignungsworkshop, wo dann die ganzen Kinder und Erwachsenen zusammen Beschilderungen gemacht haben, gestempelt haben, Möbel geschliffen und selber gestaltet mit Farbe und noch kleine Leuchten gebastelt. Also es war tatsächlich schön zu sehen, wie sich das dann entwickelt hat und auch, wie es dann am Ende genutzt worden ist. Ne? Also es war ein Begegnungszentrum, wo am Ende 200 Kinder zusammengekommen sind, um Karneval zu feiern. Das macht uns richtig glücklich. Also wenn man sieht, dass das Konzept dann funktioniert, dass die Leute kommen. Denn auch dieses Begegnungszentrum ist ja wie viele Jugendzentren einfach nicht besucht, unter Umständen. Ne?
Ja.
Und sobald die Jugendlichen aber dabei sind, und ja, wir hatten auch pubertierende Jugendliche, die eigentlich keinen Bock auf gar nichts haben. Und auch die waren dann hinterher begeistert und gesagt, ach, das ist Innenarchitektur, ja spannend. Die kommen da jetzt hin und wollen da losmachen und haben eine ganz tolle Art, sich einzubringen gehabt, mit Ideen, was man da anbieten kann, mit Ideen, wie man diesen Raum tatsächlich dann nutzen kann. Und ja, ich habe einfach am Ende ein großes Kompliment an alle ausgesprochen, weil ich gedacht habe, ja, so kann man es irgendwie machen. Ihr hattet alle Bock. Super.
Das heißt also, ihr würdet niemals irgendwo hingehen und ein Konzept vorlegen. Ihr kriegt vorher irgendwie eine Räumlichkeit und einen
Grundriss,
danke. Den Grundriss. Ich habe mir schön so Kreise mit meinem Finger gezeigt, genau. Ein Grundriss und sagt so, das ist jetzt unser Konzept, sondern ihr geht dahin, macht dann Workshops und daraus entstehen dann neue Dinge.
Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass man als Architekt oder Architektin oder Innenarchitekt, wer auch immer, bestimmte Leistungsphasen hat in so einem Planungsprozess und wir halten uns da schon dran. Also wir krempeln nicht alles auf links, aber wir begleiten diese Leistungsphasen immer ganz eng mit Workshops. Das heißt, nee, wir kriegen nicht den Grundriss und sagen dann so, wir haben uns mal schön was hier auf dem Silber, wir sagen immer auf dem Silbertablett kriegt niemand bei uns was serviert hier. Das heißt also auch vor eine Vorplanung, so nennt man es letzten Endes, wird bei uns von einem Nutzerworkshop begleitet, wo wir zum Beispiel mit eigentlich allen Akteuren, das je nachdem nach Bauvorhaben, sind das Lernende, Lehrende, sind das MitarbeiterInnen, ja, Führungsposition, Träger. Ja, Träger,
wie auch alle, also, mit ins Boot
genau,
nehmen, ne?
Im Prinzip alle, die mit an einen Tisch geholt werden und dann werden vielleicht mal Atmosphären untersucht in Räumen. Also was sind eigentlich Dinge, die da bleiben sollen unbedingt, ne? Gerade in Bestandsgebäuden wichtig, um einfach so eine Identität beizubehalten. Was ist denen wichtig, also wirklich vorzufühlen und aber auch vor allem ein Gefühl für die Personen zu kriegen, die beteiligt sind. Das ist ganz wichtig. Und so ziehen wir das im Prinzip im Planungsprozess dann weiter durch. Natürlich gibt es Phasen, wo wir mit unserer Expertise natürlich ja Vorschläge erarbeiten können. Das kann man nicht alles immer am runden Tisch machen, aber einen Vorentwurf und auch einen Entwurf wird dann immer wieder rückgekoppelt, ne? Also ja, dass da einfach eine Resonanz immer entsteht und dass man mit allen Beteiligten sozusagen diesen Planungsprozess Schritt für Schritt begleitet, bis letzten Endes zu so einem Aneignungsworkshop, der dann ja im Prinzip schon, nachdem alles fertig ist, sozusagen ja zum Bezug der Räume stattfindet.
Genau. Und warum machen wir das? Also nochmal als Ergänzung, wir hatten eine Anfrage, das war vollkommen absurd, von einer Schulleitung, die hatte sich eine teure Schule hinstellen lassen. Richtig Premium, also richtig viel Geld ausgegeben für diesen Bau der Schule. Und die ist auf uns zugetreten und wollte von uns ein, sagen wir mal, kostenfreies Konzept entwickeln und erarbeiten.
Ja, das wäre jetzt auch mal eine nächste Frage, so von den Kosten. Und Kosten, das ist ja oft
genau,
schwierig.
Wäre ja Win-Win und bla 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 für alle. Ich denke, wo ist unser Win dabei? Also du hast jetzt irgendwie, haben die Architekten das auch angeboten, dir einfach so eine Schule für mehrere Millionen hinzustellen und dir das als Win-Win zu verkaufen. Also wirklich schwierig. Und das Problem an dieser Schule war, dass die NutzerInnen da irgendwie nichts hatten. Also das waren leere Räume, das waren Hüllen, okay. Sah auch irgendwie gut aus. Und das war es aber auch. Und da jetzt Schule zu leben und das Ganze bunt zu gestalten, das sollten wir dann reinbringen im Nachgang. Und das ist uns eben bei Bestandsgebäuden kein Thema, aber bei so einer Schulentwicklung, die dann quasi schon eigentlich abgeschlossen ist, wo man dann am Ende wieder nur mit wirklich viel Planung nochmal zusätzlich rein muss, um das alles anzupassen, innen drin. Und das dann auch noch kostenfrei, fanden wir erstmal wirklich schwierig, diese Anfrage überhaupt. Und den Wert, den das Ganze nämlich hat, und das ist das, worauf du wahrscheinlich jetzt abzielst, so nach dem Motto Kosten, Kosten, Kosten. Es ist nicht zwingend mehr an Kosten. Wenn sich Schulleitungen und alle anderen Beteiligten gut aufstellen, wird das auch im Rahmen der baukulturellen Bildung beispielsweise gefördert. Zu sagen, wir mit den Schülerinnen und Schülern und allen anderen Beteiligten machen da baukulturelle Bildung. Und das gibt, da gibt es diverse Förderprogramme für. Das kann man versuchen. Und ansonsten muss man sich eben überlegen, was ist der Mehrwert, wenn ich dieses Geld nicht investiere? Dass ich dann Räume habe, die funktionieren, Minimum funktionieren und mehr aber auch nicht. Und ich finde, davon haben wir eben schon genug Schulen. Da brauchen wir jetzt kein Geld in die Hand nehmen.
Ja, letzten Endes ist es ja so, dass man viele Mängel im Vorfeld schon beseitigt, die dann auftreten, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, wie nutzen NutzerInnen Räume. Ne? Also der Architekt, der die Gebäudehülle sozusagen entwickelt und entwirft und dann auch hinstellt. Letzten Endes ist jeder Raum, der nicht zu 100% ausgenutzt werden kann oder nicht gut genutzt wird, ja auch ein Raum, den man umsonst bezahlt hat irgendwo, ne? Und da setzen wir eben an und dann sind natürlich Workshops mehr Kosten, aber eben auch Kosten, die letzten Endes auch wieder eingespart werden, dadurch, dass die Räume dann auch gut funktionieren.
Mhm. Also uns auch im Podcast und so ist ja auch sehr wichtig, so eine Beziehungsarbeit in den Fokus zurück, eine gewisse Haltung zu haben und so, damit die SchülerInnen eben individuell lernen können, sich entfalten können und so weiter. Was würdet ihr dann sagen, so was wäre einfach dafür wichtig, also jetzt mal so ganz grundsätzlich, was sollte in jeder Schule eigentlich innenarchitektonisch, macht man das so, sein, sodass eben jeder sich da wohlfühlen kann?
Grundsätzlich glaube ich, dass als allerwichtigstes Element erstmal die Beteiligung ist. Also ja, sowohl in unseren Workshops als auch in der Schule. Das ist das, was auch darüber hinaus eigentlich Thema ist. Uns hat ja keiner gefragt. Also wie will ich einen Schüler da einbeziehen? Er soll irgendwie zum System gehören, er soll Schule als sicheren Ort erleben, wird aber bei nichts gefragt. Er kann sich da hinsetzen und Wissen konsumieren, aber ansonsten soll er auch eigentlich sich nicht irgendwie äußern. Und wenn er das tut, zum Beispiel durch Rebellion oder durch irgendwas, Verhaltensauffälligkeit steht dann einmal drunter, Ja, wird versucht, das Problem irgendwie schnell zu fixen, aber nicht unbedingt zu gucken, was war denn eigentlich ursächlich dafür. Und ich glaube, wenn man sich beteiligt, ernst genommen fühlt, auch im System sicher fühlt, im Sinne von, da bin ich gesehen, da habe ich auch mit dran gearbeitet, dass das System so funktioniert, dann klappt das auch. Das ist im kleinen Schulsystem der Fall, das ist in der Gesellschaft der Fall, das lässt sich endlos übertragen.
Wolltest du doch nichts mehr dazu sagen, Frau? Ich lasse mich auch ganz
Soll ich noch was hinzufügen?
Ich kann natürlich noch was hinzufügen.
Wir werden dich hier nicht zwingen.
Ja, was ich hinzufügen würde, ist vielleicht einfach nur, weil du fragst, okay, was müsste eigentlich so grundsätzlich da, ist, glaube ich, zu begreifen, dass ein Klassenraum immer ganz viele Funktionen hat. Also ein Klassenraum ist, bleibt nicht gleich weder bei den, also ob das jetzt ein Schüler in der 5. ist oder in der 10., da müsste der Klassenraum ja schon wieder ganz anders aussehen. Jeder kennt das von zu Hause. Also wenn man sich, genau, also die Möbel, die du in der 5. Klasse bei dir drin stehen hast, die willst du, wenn du irgendwie 14, 15, 16 bist, auf keinen Fall mehr haben. Und das ist ja, lässt sich auch eben auf Schule übertragen, weil es ja einfach letzten Endes auch einen Lebensraum darstellt. Zu begreifen, dass Klassenräume oder Schulen eben Begegnungsräume sind und ganz vielfältig sein können. Also da muss Dialog, da muss Begegnung stattfinden, da muss Denken stattfinden. Das muss aber auch eine Plattform sein. Von daher, ich glaube, das so zu begreifen, das ist erstmal wichtig. Mhm.
Und ganz konkret, was hättet ihr so für Ideen, wenn man jetzt als Klassenlehrerin, Klassenlehrer in seinen Klassenraum geht? Was würdet ihr da sagen, so das könnte man ganz konkret auch für wenig Geld oder mit wenig Möglichkeiten ändern, sodass da schon mal direkt ein anderer Vibe drin ist?
Das ist so pauschal schwierig zu sagen, weil ich glaube wirklich, wie Frauke gerade schon gesagt hat, ist das sehr nutzerinnenabhängig. Also es hängt vom Alter ab, es hängt von der von den Schülerinnen und Schülern ab, hängt auch vom Lehrer, der Lehrerin ab, was da tatsächlich auch stattfinden soll. Das hängt ja schon teilweise von den Fächern ab, die man lehrt. Und letztendlich ist es, glaube ich, wichtig, den Raum so zu gestalten, dass du nicht, wie gesagt, wenn ich jetzt hier Erdkunde unterrichten will, dann muss ich erstmal in einen anderen Raum gehen. Also was ich nachvollziehen kann, ist, dass bei Chemie zum Beispiel andere Dinge vorliegen müssen oder bei Sport, ne, als bei Mathematik. Nur letztendlich geht es darum, dass wenn ich über Sport nachdenke und Bewegung im Bereich Mathematik oder auch anderen Fächern, wo man es jetzt nicht vordergründig erstmal reinpacken würde, darf der Klassenraum auch da anpassbar sein. Also die Multifunktionalität von Räumen, denke ich, ist es am Ende. Und was dann an Multifunktion drin ist und wie man das ausgestaltet, da haben die Schülerinnen und Schüler und teilweise auch die Lehrkräfte überraschend tolle Ideen. Und die abzurufen, und dann ist es eben nicht der Klassenraum, sondern dann sind es Räume, die eben dann für die, die sie nutzen, funktionieren. Ganz individuell, ganz wunderbar. Und dann ist es mehr als einfach nur einen Farbtopf aufzureißen und das alles mal in der Woche blö und in der nächsten rouge zu machen, ne?
Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen weg von diesem Denken in Architektur ist, ich streiche jetzt mit meiner Klasse eine Wand farbig oder lass uns mal was für die Fenster basteln oder lass uns mal drei Blumen holen. Ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, die Schüler und Schülerinnen immer mit einzubeziehen, auch wenn man ja als Lehrkraft auch immer selber eigene Vorstellungen hat. Ich glaube, sich dann wieder zurückzuversetzen, meine Schüler, in welchem Alter sind die, was ist, interessiert die im Moment? Und ein bisschen von seinem eigenen Bedürfnis nach schönen Räumen, wie man sich selber wohlfühlt, also da ein bisschen zurückzuschrauben. Das merken wir ja auch in unserer Arbeit, dass wir als Innenarchitektin einen anderen Anspruch an Räume haben und wir dann auch sagen müssen, okay, wir müssen einen Mittelweg finden zwischen im Prinzip Gestaltung, einer guten Gestaltung, aber auch den Bedürfnissen eben. Und da einfach immer zu wissen, wir arbeiten für die NutzerInnen und nicht dafür, dass man es selber schön hat. Und ich glaube, da müssen Lehrkräfte auch drüber nachdenken und natürlich das Ganze als Prozess begreifen und nicht sagen, oh, wir streichen jetzt ja immer gelb oder blau oder wie auch immer. Und dann hat sich das erstmal.
Kleines Beispiel dazu. Wichtig, apropos Bedürfnisse. Die Schülerschaft ändert sich gerade. Auch die Lehrerschaft ändert sich. Das wird immer nicht so nach vorne gehalten, aber wir sind Generation Entertainment, wir sind Generation Social Media und Bildschirm. Die Fokussierbarkeit oder die Fähigkeit, sich zu fokussieren, wird im Prozess 45 Minuten immer schwächer. Das liegt einmal daran, dass wir zunehmend dafür trainiert werden, es nicht mehr zu tun. Und umgekehrt aber auch, dass es einfach viele Menschen gibt, die Schwierigkeiten damit haben, weil sie von der Hirnphysiologie eine Veranlagung haben dazu, das nicht zu schaffen. Und wenn ich dann gerade bei den ganz Kleinen, die das noch gar nicht wirklich im Griff haben, in den Grundschulen teilweise Klassenräume sehe, die so vollgestopft sind mit Gebasteltem, mit hier noch eine Kiste, da noch ein Spiel, hier eine Ampel, da ein Schweigefuchs, da weiß Gott was, ne? Alles schön mit Ritualen, wunderbar, aber einfach in Summe viel zu viel. Und mich dann frage, warum die Kinder nicht bei mir als Lehrkraft sind, dann denke ich, upala. Da wäre es irgendwie sinnvoll zu gucken, auch mit ein bisschen Hintergrund und das auch mit denen gemeinsam zu erarbeiten. Was brauchst du eigentlich, damit du das schaffen kannst hier in der Form? Also wir sind jetzt keine Revolution und streben eine Reform des Schulsystems an, auch wenn sie nötig wäre, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Aber ein bisschen zu gucken, wie man das auch mit einbeziehen kann in der Planung von Räumen und eben in der gezielten Bedürfnislage derer, die dann auch da drin sitzen und lernen sollen und wollen.
Aber dann bräuchte es ja eigentlich verschiedene Räumlichkeiten auch, um eben diesen verschiedenen Bedürfnissen oder diesen verschiedenen Individuen dann gerecht zu werden, ne?
Ja, oder einfach einen guten Kompromiss, ne? Oder die Möglichkeit eben durch bestimmte Dinge, die ich hinzufüge, die ich aber auch wieder verschwinden lassen kann. Das ist das, was wir dieses Multifunktionale nennen, ne? Dass man nicht einfach nur einen Tisch hat und einen Stuhl und sagt, das ist jetzt der Lernbereich, sondern dass man innerhalb des Raums verschiedene Zonen hat, wo eben Schülerinnen und Schüler mit entsprechenden Bedürfnissen gut aufgehoben werden können.
Ich glaube, man kann sich da ganz viel auch abgucken. Einfach die Arbeitswelten sind da schon ein ganzes Stück weiter, Thema New Work. Ich glaube, da kann man einfach sehr viel auch auf Schule beziehen. Und dann sieht man auch, ich meine, nicht alle Unternehmen sind so weit, aber viele sind es mittlerweile schon. Und da kann man ganz viel sich abgucken, weil letzten Endes sind Arbeitsräume ganz ähnlich wie Lernräume heutzutage, ne? Und ich meine, die Schüler, Schülerinnen müssen darauf vorbereitet sein, auch in solche Arbeitswelten dann einzutreten irgendwann. Und da ist, ich glaube, unserer Meinung nach ein super, super, super großer Graben noch dazwischen. Und letzten Endes kann man da auch räumlich sehr viel abgucken.
Thema Lebenswelt. Es ist halt einfach ein Lebensraum. Und wenn ich mir angucke, wie lange Schülerinnen und Schüler in der Schule verbringen und wie wenig Zeit eigentlich zu Hause, dann ist es absurd, dass das da so spartanisch und überhaupt nicht inspirierend ist. Das ist irgendwie schade. Und da wünsche ich mir eigentlich, dass da hingeguckt wird. Nicht nur inhaltlich in die Bildung, sondern eben auch in die Räume. Mhm.
Wenn ihr jetzt so eure Traumschule bauen könntet, wie sehe die aus?
Frauke, mach du mal. Ja, super. Ich sag da auch was zu.
Oh, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, die sehe tatsächlich sehr anders aus. Ich würde aber, wir sind Fans von im Bestand bauen. Ich glaube, ich würde eine nehmen und umbauen. Weil ich finde, dass so eine Schule auch immer viel Identität schon mitbringt. Also eine ganz neue Schule ist zwar ein ganz neuer Anfang auch, aber ich glaube, ich würde mir eine suchen und den Bestand umbauen. Das ist immer spannend und das ist besonders spannend bei der Arbeit mit NutzerInnen, Lehrkräften, die schon lange da sind zum Beispiel, auch Schüler, Schülerinnen, die natürlich ja schon mehrere Jahre in so einer Schule verbracht haben. Und dann wären es aber keine Flure mehr, keine Flurschule, wie man die so kennt, sondern tatsächlich ein Cluster-System. Das kennt man auch schon im Prinzip, aber wo es eben unterschiedliche Lernhäuser oder Lerngalaxien sozusagen, um mal bei unserer Raumstation zu bleiben, gibt. Das wäre im Prinzip ein anderer, neuerer und auch der bessere Ansatz.
Und wenn ich das noch ergänzen darf, Schule endet ja nicht mit den Schulmauern. Lernen findet überall statt. Lernen kann man im Quartier denken, viel größer, wirklich galaktisch groß. Und das einfach in Konzepte mit einzubeziehen, ist total wichtig. Denn die Schüler sind müde davon, einfach immer nur im Klassenraum zu sitzen. Die sind müde davon, jeden Tag einfach nur ihr Heft aufzuschlagen. Und das Lernen, was quasi vor dem Schultor stattfinden könnte, findet nicht statt. Und das ist schade. Es gibt Konzepte, die das schon mit einschließen. Das sind natürlich dann teilweise sehr, weiß ich nicht, luxuriös Premium gedachte Schulmodelle, die man so finanziell mit Sicherheit nicht umsetzen kann. Aber da abzugucken und zu sagen, was davon lässt sich übertragen im Rahmen unseres Budgets, das ist sehr, sehr wertvoll. Und alle da draußen im Rahmen von Fachkräftemangel sind wahnsinnig interessiert daran, schon die Schülerinnen und Schüler abzuholen und sie für ihr Arbeitsfeld zu begeistern. Insofern denke ich, ist da großes Potenzial in den Quartieren. Die Räume, die sonst für Tanzkurse genutzt werden am Nachmittag, stehen auch am Vormittag zur Verfügung. Mhm. Die sind dann leer. Und warum findet dann nicht da mal was statt? Einfach weil Lernumgebung oder Wechsel von Lernumgebung auch bedeuten kann, ich kann mir Dinge besser merken, weil ich eine andere Verknüpfung da drin habe. Mhm. Und das ist etwas, was wir so, ja, im Grunde dynamisches Lernen nennen und was beiläufig funktioniert. Und das ist das, was immer geht. Sonst könnten wir alle nicht sprechen.
Sehr schön. Lachen.
Ja. Ist so.
Ja. Jetzt haben ja viele Schulen sehr wenig Platz, ne? Auch so Thema Ganztag, OGS. Habt ihr da eine Idee zu, wie man das umsetzen kann oder was man da tun kann, damit es besser wird?
Ja, wir haben das ja schon mal so ein bisschen anmoderiert. Also das eine, den einen Raum abzuschließen, den anderen auf, das halten wir für nicht zielführend. Da müssen wir Konzepte gemeinsam entwickeln, wo das eben nicht passiert, sondern die Räumlichkeiten innerhalb einer Schule eben komplett nutzbar sind, die ganze Zeit über. Und das ist ja auch schon angeklungen, dieses Thema Quartiersdenken. Denn der Nachmittag muss nicht zwingend an einem Ort, muss nicht zwingend über Hausaufgaben verbracht werden, die dann eh nicht gemacht werden, weil viel zu viel los ist und viel zu wenig Personal da ist, um das zu betreuen. Sondern da darf es dann wirklich ins allgemeine Lernen wieder rübergehen, das, was Kinder auch wollen, in Bewegung sein, hier mal sein, dort mal sein und da die Angebote im Quartier einfach besser zu nutzen. Dann gibt es auch keine Raumfragen mehr zu lösen.
Wenn man jetzt mit euch arbeiten möchte, wo findet man euch und für was kann man euch dann konkret ansprechen? Und Workshop ist klar, auch dann, ne? Aber
also man findet uns hier in Detmold, live und in Farbe in der Raumstation. Man kann uns aber auch per Mail schreiben, man kann uns anrufen. Letzten Endes eigentlich, Vera flüstert irgendwas.
Online, auf der Webseite stöbern.
Online findet man uns auch, ja, aber man kann uns... www.studio-raumstation.de. So. Ja, man kann, im Prinzip geht das Ganze, man ruft uns am besten erstmal an und dann quatscht man. Das finden wir am besten, um gar nicht lange üben, darüber nachzudenken, wie, was, in welcher Form, weil sowas ergibt sich dann oft. Einfach, ja, sofort den Draht suchen sozusagen und mit uns ins Gespräch kommen und dann erstmal, ja, wir nennen, ja,
ja, im also, Prinzip so, ja, wenn ich das mal super so zusammenfassen darf, habe ich so den Eindruck, dass viele sich das schon ausreden, alleine weil sie Kosten im Kopf haben und gar nicht erst fragen.
Das ist, glaube ich, also das ist auch bei mir im Kopf so ein bisschen.
So, und das dann gemeinsam zu planen. Also wir planen ja nicht irgendwie wild in die Galaxis rein, sondern wir arbeiten auch mit einem vorhandenen Budget. Und wie man das aufstellen kann und wie man das im Zweifel sich auch noch über Förderanträge zusammenstellt, das dazu beraten wir einfach. Und deswegen denke ich immer, blast die Sache mal groß auf, denk nicht immer in realistischen Schritten. Die Realität schleift das am Ende sowieso wieder klein, also da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber so geht eben ja kreatives Arbeiten nicht. Und deswegen haben wir uns auch an diesem Design Thinking orientiert, weil die das Ganze erstmal richtig krass aufblasen. Dann sehr schnell ins Machen kommen, Prototypenarbeit, um dann am Ende wieder zu sagen, okay, an diesen Prototypen erkennen wir, was nicht funktioniert und blasen wieder auf und gucken, was dann daraus abgeleitet werden kann. Es gibt dieses schöne Beispiel, man gibt Investmentbankern und noch einer anderen Nutzergruppe, lassen wir mal Rechtsanwälte nehmen, fast keine Ahnung, und einer Gruppe Kindern eine Packung Spaghetti und Marshmallows und sagt, baut den höchsten Turm. Was glaubst du, Coco, wer ist am erfolgreichsten darin?
Wen habt ihr jetzt alle gefragt?
Investmentbanker. Einmal Leute haben mir gefragt, wer ist am schnellsten. Nein, also man hat verschiedene Nutzergruppen zusammengestellt. Okay. Einmal, wir können es auch noch bunter machen, Handwerker und Investmentbanker und Kinder. Da waren noch weitere Nutzergruppen dabei, die ich jetzt alle so nicht mehr in Erinnerung habe. Und hat denen eben, wie gesagt, diese Spaghetti in die Hand gegeben und diese Marshmallows und gesagt, baut den höchsten Turm. Und was glaubst du, wer am erfolgreichsten war
Kinder?
Und warum? Ja. Und warum? Weil sie sofort anfangen.
Ja.
Sie fangen an, sie bauen, sie probieren aus. Die anderen entwickeln erstmal einen Plan, sowohl in Zeit als auch einen strukturellen Plan. Wie gehen wir es an? Und in dem Moment, wo die Zeit abgelaufen ist, haben die noch nicht ein Marshmallow in so eine Spaghetti gesteckt.
Wir gehen da uns aber stehen, ne? Und das ist eben das, was ja, wo wir sagen, dafür brennen wir, dafür wollen wir begeistern, sowohl in der Innenarchitektur als auch in Schule, als auch in Arbeitswelten, einfach zu sagen, kommt ins Machen, legt los. Das ist nie verkehrt.
Und dann zieht sich das Partizipatorische, was ihr ja vom Anfang an auch gesagt habt, das ist ja euer Konzept so, das zieht sich dann ja auch von vorne bis hinten eigentlich dann durch, ne?
Genau, ja. Und wir sind sozusagen diejenigen, die das Ganze anleiten, die die Methodik mehr oder weniger liefern, um das kreativ zu lösen und eben schnell ins Machen zu kommen mit Methoden, die auch überraschend sind, die eben Freude und Spaß bringen, weil wir alle wissen, dass wir unter Spaß besser vorankommen, sowohl im Lernen als auch im Gestalten. Das eint uns ja. Und dann geht das los. Und wie gesagt, wir hatten einen Küchenentwurf bei einem Projekt, wo wir gedacht haben, witzig, das kam von einem Leiter der Beratungsstellen, wo man so gedacht hat, sag mal, echt jetzt? Wie cool ist das denn? Und natürlich wurde das nicht zwingend alles gebaut, weil das dann natürlich auch bedeutet hätte, wow, irgendwie, ne, super krasser Kostenaufwand war nicht realisierbar in dem Fall, aber es hat inspiriert alle Beteiligten. Und wir haben auch da einfach mal drum rumgestanden und ein paar Minuten einfach herzhaft darüber gelacht und besprochen, warum ihm das denn jetzt so eingefallen ist. Auch das war ja schön. So erlebbar auch mal Menschen von anderen Seiten kennenzulernen, ne? Und wieder schätzen zu lernen an ganz unterschiedlicher Stelle. Macht Bock.
Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Möchtet ihr noch irgendwas mitgeben, was so zum Schluss wichtig ist?
Naja, Witzigkeit ist allerletzter Anfang. Nein, pass auf, also ich glaube einfach, es gibt so absurde Situationen in dem Kontext. Und unter anderem, man stellt irgendwie Best-Practice-Beispiele vor von Schulen, die dafür prämiert worden sind, Preise abgeräumt haben und so weiter. Und dann kommen am Ende trotzdem Menschen angetigert und fragen dann, ja, aber es gibt ja Schulnormen in diesem Bereich, Schulbau, ne? Und das ist ja gar nicht umsetzbar. Da muss ich dann wirklich schlucken, mich einmal sammeln und sagen, das Bild habe ich nicht gemalt. Das ist ein reales Foto aus einer realen Schule, in der das jetzt so ist.
Ne? Aber vielleicht, also das würde mich jetzt auch nochmal wirklich interessieren, woran liegt das denn? Dann ist das dann alles die Städteplaner oder die Leute, die es dann entscheiden, weil offensichtlich geht es ja bei einigen Schulen und bei einigen Schulen wird das irgendwie, sind das dann die Menschen, die es entscheiden, es geht jetzt nicht? Oder gibt es solche Bauvorgaben, dass es manchmal geht und manchmal nicht? Oder also woran liegt es?
Ja, also es gibt ganz strenge Schulbaurichtlinien, an die man sich natürlich in so Bauvorhaben, an denen man sich orientieren muss oder die man auch einhalten muss in dem Fall. Nur es gibt immer auch Möglichkeiten, mit diesen Schulbaurichtlinien zu arbeiten. Und ich glaube, da liegt es aber auch ganz viel natürlich an den Personen, die in diesem, ja, an diesem Verfahren beteiligt sind. Die müssen richtig Bock haben, weil jemand, der sagt, der ganz ängstlich diesen ganzen Richtlinien entgegensieht, der kommt da nicht drum rum, der kommt damit auch oft nicht klar. Aber die Leute, die sagen, ey, wir haben Bock, wir wollen mutig sein, die finden Lösungen und Wege, mit diesen Toolbau-Richtlinien auch zu arbeiten. Das ist natürlich im Bestand immer noch viel herausfordernder als ja auf dem grünen Feld letzten Endes. Aber auch das funktioniert. Und eben dafür ist es immer wichtig, sich auch mal so Best-Practice-Beispiele anzugucken. Aus Berlin, Erich-Kästner-Schule zum Beispiel, Baupiloten, die haben ein ganz tolles Projekt gemacht, wo man auch sieht, da durften die Kinder und Jugendlichen richtig mitmachen. Und die schaffen es regelmäßig eben auch diese Schulbaurichtlinien einzuhalten und trotzdem tolle, innovative Lern- und Arbeitsräume zu gestalten.
Es gibt doch diesen schönen Kalenderspruch. Als alle sagten, es geht nicht, kam einer, der das nicht wusste. Ja? Schön, hier nochmal in die Esoterik-Kiste gegriffen. Nein, Spaß beiseite, aber genauso ist es. Also an der Stelle muss man einfach mal auch sagen, ey Leute, das ist dann vielleicht nicht der einfachste Weg, aber am Ende der schönste. Und auch Bauämter etc., auch da sitzen Menschen, denen einleuchtet, dass bestimmte Sachen nicht mehr gehen. Also diesen Spruch von wegen, ja, das steht nicht im Gesetz, das können wir nicht machen, wie oft wir den schon gehört haben. Ne? Und dann geht es darum, okay, wie finden wir eine Kompromisslösung? Auch da sehr individuell zu gucken, weil das, was wir an Schulbauten vorfinden, das ist in der Nutzung, das ist aber überhaupt nicht nach den Normen. Also klassisches Beispiel Schultoilette, da würde jeder wenn das irgendwo gebaut würde in der Arbeitsschutz, hä? Da würden ja die Leute sagen, nee, das geht nicht, das muss gereinigt werden.
Gibt es jetzt einen ganz tollen Wettbewerb übrigens für Schultoiletten, Schulen, die sich da bewerben können, ob sie die tollste Schultoilette entwickeln, also super Konzept.
Ja, finde ich auch, weil Schultoiletten, also ich alleine kenne aus meiner Schulzeit noch genug Schülerinnen und Schüler, die das aufgehalten haben, bis zu Hause wieder, weil sie sich nicht überwinden konnten auf diese Schultoilette.
Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie auf einer Schultoilette.
Nein, da haben wir doch
alle. Nur zum Gucken maximal.
Nicht anfassen.
Nur gucken, nicht anfassen.
Ja, und das, also das braucht es irgendwie nicht. Und ich meine, dazu gehört natürlich mehr als einfach nur eine schöne Wandfarbe. Deswegen auch da Konzepte, Leute, Konzepte.
Mhm. Ja. Nix für den Arsch, ne?
Nix für den Arsch. Entwickeln, ja. Also.
Ich kenne das halt zum Beispiel so, keine Wände zum Beispiel zu streichen, das geht halt einfach offensichtlich irgendwie nicht. Und da frage ich mich so, hä?
Ja. Ja, warum passiert das nicht? Wandgestaltung ist das eine. Was ich ja immer spaßig finde, ist so Sachen hinstellen. Viele denken ja, ein Innenarchitekt ist quasi ein Raumausstatter, der macht da schöne Kissen hin und hängt eine Gardine auf oder sowas, ne? Nee, also wir reißen auch Wände ein. Wir sehen auch zu, dass wir irgendwie Raum als solchen von so und so viel Quadratmetern auch mal in Zweidimensionalität und Dreidimensionalität denken. Da kommen tolle Sachen bei rum. Und wie gesagt, Frau hat schon angesprochen, mal Best-Practice-Beispiele anschauen. Je bunter und je vielfältiger, desto besser. Das heißt aber nicht, dass bunt gleich heißt, muss 80 Farben in dem Zimmer haben. Der Regenbogen muss nicht in jedem Klassenraum sein. Ne? Trotzdem, ja. Ich denke an das Lehrerzimmer, Coco. Ich denke an Lehrerzimmer und denke oft so, Heiland. Also Lehrerzimmer sind wirklich auch so ein ganz besonderes Feld. Und wenn du vom Lehrerzimmer dann in die Klassenräume kommst, denkst du dir, ja, das ist wenigstens konzeptionell irgendwie durchgezogen. Also im Kreis zu sitzen voreinander mit so einem Stuhl und einem Tisch, das habe ich tatsächlich schon häufiger gesehen. Mhm. Kollegium von 96 Personen, die dann irgendwie, da denkst du, du bist beim EU-Gipfel, ne? Aber also was ist das? Also wollt ihr das in eurer Pause genau so sitzen? Dass du dann zum Raucher wirst und dann doch noch
also mal... Also im Lehrerzimmer meinst du jetzt?
Ja, in so einem, also so ein Minikreis. Parlamentarischer Bereich im Grunde, nee, das ist nochmal anders. Aber wirklich in so
einem... Mit Tisch?
Ja, dass die Tische quasi im Abstand von so einem halben Meter oder einem Meter dann in so einem Rechteck gebaut sind und die Lehrer sitzen quasi oben drumrum. Stark. Und da, wo der Raum dann nicht mehr ausreichend ist, da wird dann irgendwie nochmal geguckt, dass man da noch entweder einfach Stühle zwischenquetscht oder dass man sagt, okay, hier gibt's so, ich keine Ahnung, ob die das so machen wie früher, dass man so Phasen, Zeiten hatte, wo man sitzen darf. Also, dass nicht jeder seinen festen Platz hat, sondern dass man das quasi teilen muss, je nach, ich hoffe, wir sind gar nicht jeden Tag da, ne?
Ja.
Ja. Genau. Also da denke ich auch oft, gebt ihr euch damit zufrieden? Und es gibt ja diesen schönen Ansatz in dem Moment, wo du einfach akzeptierst, dass es so ist, hast du eigentlich schon verloren. Wenn du dich schon gar nicht mehr innerlich wehrst dagegen.
Ja, ich sag jetzt einfach, ja, ich wehre mich, geht so. Hm? Also ich wehre mich schon, aber es ist offensichtlich nicht möglich, sich zu wehren.
Horcht doch mal in euch rein. Ich glaube, das Ziel ist erreichbar, wenn man nicht als Einziger versucht, was zu verändern, sondern wenn man das im Kollektiv tut. Und ich glaube, wenn ich mir überlege, wie viele Schulen wir haben, wie viele Lehrkräfte wir haben, wie viele Schulleitungen wir haben und auch Schülerinnen und Schüler, dann sollte da was machbar sein.
Ich glaube, das Problem ist, dass es so viele Dinge gibt, gegen die man sich eigentlich wehren müsste, dass, also ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingucken soll, weißt du?
Ich glaube, das Thema Wehren ist so das, was nicht funktioniert. Also du kannst nicht einfach immer nur sagen, Also dieses Klagen, ne, und dieses sich, also unzufrieden zeigen, sondern, und dann sind wir wieder, machen wir jetzt den roten Faden, machen, einfach machen und mal sagen, okay, welche Möglichkeiten haben wir denn? Und dann marschieren wir mal irgendwo hin, wo wir das lösen können. Also ja. Hingehen.
Ja.
Ist gut. Paul Aden hat es in seinem Buch das Gegenteil. Egal, was du denkst, denk das Gegenteil. Oder so heißt es.
Ja.
Da hat er das ganz gut beschrieben und bebildert. Wenn du etwas willst, schaffst du das nur, wenn du hingehst. Wenn du einen Job willst, dann schaffst du es nur, wenn du hingehst. Wenn du ein Ziel verfolgst, dann geht es nicht, dass du auf deinem Sofa sitzt und dieses Ziel verfolgst. Also es sei denn, es ist auf dem Sofa sitzen, dann hast du das Ziel erreicht. Hingehen.
Ja. Auch mal zur Toilette vielleicht. In der Schule.
Mal einen Nasenzug nehmen und mal gucken, was es mit dir macht. Oder eben an diesem tollen Wettbewerb teilnehmen. Ja. Weißt du, wie der heißt?
Naja,
Fettbeklo.
Ich bin nicht ganz sicher, wie der ganz genau heißt, aber unter Schultoilettenwettbewerb findet man den auf jeden Fall.
Ich gucke.
Mhm. Cool. Dann komme ich vielleicht mal zu euch auf Toilette.
Aber nur, wenn ihr da gewonnen habt.
Schauen wir mal.
Aber Frauke ist vielleicht ein ganz guter Dummy dann dafür, das auszuprobieren. Das wird dann sozusagen die Krönung, das erste Mal. Sehr schön. Wenn ich ein Klo vorfinde als Schüler, das so aussieht, wie es aussieht, dann muss ich mir auch nicht zwingend Mühe geben, es besser zu hinterlassen. Sondern dann kann ich mich auch genauso verhalten, wie das Klo selber es schon vorgibt, ne?
Anmoderiert.
Genau. Und letztendlich ist es mit Räumen genau das Gleiche. Also wenn ich in einer Mitgestaltung war, wenn das ein schön gestalteter Raum mit Materialien ist, die ich irgendwie gut finde, dann gebe ich mir auch mehr Mühe, das so zu erhalten. Das haben wir ganz, ganz häufig gesehen an Beispielen, auch in anderen Bereichen, wo die Kinder einfach und Schülerinnen und Schüler einfach an der Stelle sehr, sehr sensibel mit dem Material am Ende umgegangen sind und nicht mehr irgendwie die Stühle durch die Gegend geschmissen haben oder sonst irgendwas Kaugummis draufgeklebt und der Klassiker, ne? Sondern dann wirklich einfach auch versucht haben, sorgsam damit umzugehen. Und das ist, weil das eine Wertschätzung beinhaltet. Und die ist, glaube ich, essentiell.
Es ist so.
Also ich glaube, wichtig ist, wenn ich mich da ja schon wieder vorschießen darf, Frauke gerade.
Selbstverständlich.
Du hast jetzt noch mal 2 Sekunden, um noch nachzudenken, wenn ich hier in meinem Saal wohne. Dass sozusagen wir das Rad nicht neu erfunden haben, sondern das geht alles auf viel Erfahrung zurück, die wir gemacht haben, viel, was wir gesehen haben, wo wir einfach gedacht haben, nee, das kann auch anders sein. Nur weil das nicht irgendwie normiert ist, nur weil das nicht schon ewig so ist, heißt das nicht, dass es nicht funktioniert. Deswegen möchte ich einen Appell an das da draußen richten und einfach sagen, Leute, seid mutig. Es ist an der Zeit. Machen.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich kann auch nur sagen, losmachen, das ist sehr, sehr wichtig. Nicht zu lange verkopfen, weil da neigen Erwachsene einfach zu. Gerade im Bereich Schule. Man hat das Potenzial der Kinder und Jugendlichen. Und das sollte man auch in so Gestaltungsbereichen unbedingt ausnutzen. Und dem auch ein Stück weit vertrauen und ja, ins Machen kommen.
Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Dann danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Sehr gerne.
Und da ist viel Wertvolles auf jeden Fall drin. Ja, und ich wünsche euch alles Gute und hoffe, vielleicht kommt ihr auch mal bei uns an der Schule vorbei.
Wir freuen uns auf eine herzhafte Einladung.
Ja. Das können wir dann ja gemeinsam erarbeiten, wie das aussieht.
Ruf einfach durch.
Ja, genau. Okay. Ruf einfach durch. Also wie gesagt, wir sind ja sichtbar und transparent. Ja. Wir sind bei Insta, wir sind bei Online-Bereich und wann immer wir in Kontakt treten wollen mit irgendwann wem sollen, ruft uns einfach an oder schreibt uns eine Nachricht.
Einfach
wir sind
machen.
Nicht gefährlich.
Ja, genau. Einfach mal.
Einfach mal machen, das ist gut.
Cool.
Genau.
Danke.
Danke, Coco.